Ja, wird es euch auch so warm, liebe Brüder und Schwestern, im Herzen? Brennt es euch auch, wie es mir brennt? Ich weiß momentan nie, was ich alles machen soll, weil, wie gesagt, ich habe einiges an Material vor mir liegen. Unter anderem zum Beispiel von Problemen, die es an diesem Kreuz zugeschrieben wird, zum Beispiel, dass halt eben Novizen in einem Zimmer so ein Kreuz hatten und sie haben laufend gestritten und Probleme gehabt. Und erst als man dieses Kreuz untersucht haben will, also das heißt, man hat es also weggetan, da hat man dann hat man seinen Frieden gefunden, sage ich jetzt mal. Und nachdem man untersucht hat, hat man Gegenstände gefunden. Gegenstände. Die einen sagen, es wurde ihnen berichtet, es heißt mir immer, es wurde mir berichtet, gesehen hat es noch keiner. Es sollen Holzstücke drin gewesen sein, einige sprechen von Knochen, Haare, Pulver. Und sie haben mir auch gesagt, wo das eine oder andere war. Wie gesagt, vor meinen Augen ist ein solches Kreuz zerschellt, das Passionskreuz, beziehungsweise auch Endzeitkreuz, beziehungsweise Kreuz der Endzeit genannt. Ich habe bisher noch kein Kreuz gehabt und ich habe eben das Kreuz aus dem Bruder seinem Zimmer herausgenommen, getauscht, weil er nämlich dieses Täfelchen drauf hat. Dazu komme ich später nochmal. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Kreuz ebenfalls kaputt ist. Das heißt, irgendjemand hat es beschädigt. Als wir es bekommen haben, war es ganz. Dieser Bruder ist nicht mehr da. Er hatte sehr viele Probleme. Er hatte früher in einer Satansband mitgewirkt und hatte immer Probleme, dass wir gemeinsam ein Gebet getragen haben. Irgendwann war es aber nicht mehr möglich zu tragen. Wie gesagt, wir könnten das jetzt diesem Endzeitkreuz zuschreiben oder warum ist dieses Kreuz beschädigt? Wie gesagt, ich habe das heute erst festgestellt, weil ich es hier in mein Aufnahmestudio geholt habe, um halt eben dieses Täfelchen gleich wortwörtlich zu zitieren, weil ja anhand dieses Spruches auch schon okkulten Untergrund oder Hintergrund gegeben wird. Und hier sehe ich, dass das Kreuz beschädigt ist. Vielleicht hat der Bruder von angeblichen okkulten Sachen gehört und hat es beschädigt und hat seitdem seine Probleme gehabt. Es war nichts Negatives drin. Es ist nichts Negatives drin. Ja, ist denn überhaupt in einem solchen Kreuz irgendwas drin verborgen oder so? Und da muss ich sagen, ja. Zeugenaussagen sprechen zum Beispiel von einem Kreuz, das man vernichtet hatte. Da war ein Röhrchen drin mit einer Flüssigkeit. Die einen haben Rosenduft empfangen, der andere hat festgestellt, dass es Urin ist. Leider ist dieser Priester, der dieses festgestellt haben will, verstorben. Ihr versteht? Ich komme an keine wirklichen Zeugen heran und ich gehe bestimmt nicht hin und tue hier 6-7 Kreuze vernichten, um festzustellen, ist jetzt was drin oder nicht. Weil ich glaube nicht daran, dass da was Böses drin ist und selbst wenn, aber dazu mir, ich sprach am Anfang schon, ist der Affe so blöd, Satan so dumm, dass er ein Kreuzzeichen benutzt, um Jesus Christus zu vernichten und ihn sich auf den Thron zu setzen? Hat es nicht eher was mit Angst zu tun, die verbreitet werden soll, damit wir Gläubigen dieses Kreuz, dieses heilige Zeichen vernichten? Auch hierzu später mehr. Kommen wir zu dem Thema, ist da was drin? Ich sprach mit einem Segenspriester zu diesem Thema. Er sagte, ja, in zahlreichen Kreuzen waren Reliquien eingebaut, Kreuzpartikel in Watte eingebunden, beziehungsweise in so Mullbinden eingebunden und Blutreliquien, das heißt vom kostbaren Blut Reliquien. Man wollte dieses Kreuz in dem Sinne sehr wertvoll machen. Sie sind alle geweiht gewesen, hochheilig geweiht. Dieser Priester, der mir das gesagt hat, hat selbst einige solche Kreuze in seinem Umfeld und ich kann nur sagen, der Affe muss wirklich blöd sein, saublöd sein, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, wenn er solche Kreuze zum Fluch uns bringen würde, denn diese Pfarrei ist gesegnet, da macht die Pfarrei mit, was ich von vielen anderen Pfarreien, die so Kunstgegenstände haben, dass du sagen kannst, Kunst vergessen, ja, Kreuze, die keine Kreuze mehr sind, etc. Sie ist gesegnet, diese Pfarrei. Die Leute machen mit. Also, was ist da Böses an diesem Kreuz? Tatsächlich. Es heißt, auf diesem Kreuz ist ein Schild angebracht und jetzt heißt es hier wortwörtlich, wie gesagt, ich habe es mir alle vorlegen lassen, aus einer Schrift, das sogenannte Endzeit-Wunderkreuz aus dem Jahre 1995. Da ist die Schrift Inri als magisches Zeichen von einer Loge beziffert. Wenn ich das Schild angucke, ich sehe kein besonderes Zeichen und sie sind alle gleich. Es ist ja ein ganz normales Schild Inri, ganz normale Schrift, keine Besonderheiten. Also, und ich kenne viele solche Kreuze. Ich habe schon viele davon gesehen. Und das, was darauf abgebildet ist auf dem Papier, hat auch keine besondere Markenzeichen. Dann wird der Text unter die Lupe genommen und als falsch deklariert. Bei einigen, so heißt es dann in der Schrift, ist auch eine Schrift angebracht, wo es heißt, Darstellung zur Anbetung und zum Sieg und Triumph der unbefleckten Empfängnis, heiligsten Jungfrau Mutter Gottes. Und da sagt man als Kommentar, niemals dürfen wir die Materie anbeten, das ist Götzendienst. Es gibt nur eine Kreuzverehrung. In Fatima, sagte die Mutter Gottes, so weiter der Text, zitiere, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Zur Erlangung dieses Triumphes hat sie Sühne, Opfer und den täglichen Rosenkranz gefordert, aber nicht die Anbetung von Materie. Zitat Ende. Also, erstens mal hat man nur einen kleinen Ausschnitt dieser Tafel zitiert und ich werde jetzt diese Tafel wortwörtlich zitieren. Dieses Passionsherz Jesu Kreuz, Kreuz der Endzeit, ist das Wahrzeichen unserer heiligen katholischen apostolischen Kirche, dargestellt zur Anbetung und Aufopferung des hochheiligen kostbaren Blutes unseres Herrn und Gottes Jesu Christi, zur größeren Ehre Gottes des Allerhöchsten und zum Sieg und Triumph der unbefleckt empfangenen heiligsten Jungfrau Mutter Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, bei aller Liebe, ich kann hier nichts Dummes, nichts Falsches, nichts Okkultes, nichts Verdrehtes oder wie man sagt, Materie feststellen. Na klar, ist das Kreuz in dem Sinne Materie, wie jedes andere Kreuz auch. Entschuldigung, dann muss ich das ganze Kreuz wegtun in der gesamten Kirche. Also die Argumentation ist für mich verfehlt. Es ist ein ganz normales Kreuz und diese Tafel weist auf dieses Kreuz der heiligen katholischen Kirche aus. Und in zahlreichen Blutverehrungen, also Christi Blutverehrung, Wundenverehrung, wird auf besondere Weise die Verehrung, die Anbetung des kostbaren Blutes, das heißt Jesu Christi, in der Kirche approbiert. Die Gebetsheftchen, die mitverteilt wurden, sie sind mir vorliegend, haben alle nicht einen einzigen Fehler, der gegen die Lehre der römisch-katholischen Kirche spricht. Sie erfüllen die Bedingungen, die mir gegeben wurden, nämlich die 5 Edelsteine, ja, Gehorsam, Wahrheit, Einheit, Liebe und Demut. Ich sprach natürlich bis rückwärts zur Quelle. Alleine das hat man mir schon angekündigt, dass man von mir vorsichtig sein muss, wenn ich ja Kontakte zur Frau Brenner habe, mit dem König der Liebe, die wiederum Kontakte hat mit Frau So-und-so. Ich nenne jetzt bewusst nicht den Namen, weil sie Angst hat, dass es noch mehr Probleme gibt. Mit dieser Sendung und diesen Vorträgen. Aber es ist ein Zeichen, wenn wir so angegriffen werden, dass es nicht Gott ist, der uns angreift, sondern der Affe. Wenn wir diese Zeichen verteidigen und dafür Kämpfe ausstehen müssen. Liebe Brüder und Schwestern, dafür sind wir gefirmt worden. Wir sind gefirmt worden, um diese Kirche zu verteidigen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat uns allen zu Aposteln gemacht, zu Missionare für die Neuevangelisierung aufgerufen. Natürlich gefällt das dem einen oder anderen nicht, wie ich eindeutig unter Beweis stellen kann, was alleine seit meinem Wirken passiert oder mir zugedichtet wird. Ich darf Regionen überhaupt nicht mehr betreten, weil ich gegen okkulte Sachen spreche. Ich werde der Kirche verwiesen, weil ich diese Unordnung, diesen Ungehorsam aufzeige. Man verweigert mir den Zugang als römisch-katholischer Christ in Pfarrhäusern, in Pfarrsälen oder Kirchen, wenn es heißt, ich bin eingeladen, einen Vortrag zu halten. Also ich muss es dann im Freien tun oder in privaten Häusern oder in Gasthäusern, was mir überhaupt nicht gefällt. Gasthäusern bin ich also am wenigsten gerne. Aber wenn uns keine andere Möglichkeit bleibt, weil die Kirche die Türe zumacht, Vertreter der Kirche, muss ich hier sagen, die Türe zumacht, dann bleibt uns nur diese öffentlichen Räume zur Verfügung. Wenn jetzt aber Leute wie Eugen Trevermann, nur mal einen Namen zu nennen, in die Kirche kommen, und das spielt keine Rolle, wo im deutschen Sprachraum, besonders hier bei den Freidenkern etc., wie sie alle heißen, bei diesen aufgeklärten Glaubenden, dann wird ihnen die Türe weit geöffnet. Sie dürfen am Ambo stehen, sie dürfen die Pfarrsäle benutzen und so weiter, und gegen das päpstliche Lehramt und gegen die Lehre der Kirche zu sprechen. Es darf öffentlich in der Kirche während der Heiligen Messe die Realpräsenz der Eucharistie, Jesus Christus in der Eucharistie, geleugnet werden, und niemand steht auf. Wenn wir aber gegen die Homöopathie und den Yin-Yang und weiß ich was für einen Kurs sprechen, der in unsere Kirche sich breit macht, gegen das unter anderem viele Priester, mittlerweile immer mehr Priester, Gott sei Dank, sprechen, dann werden wir rausgeworfen, werden wir ein Verbot zugeworfen, über dieses Thema zu sprechen. Das heißt, ich darf beten, ich darf sagen, was der Priester gerne hören will, ne, dass er lieb ist, dass er treu ist zu dem, was er tut, und sei es noch so eine große Unordnung. In dem Moment, wenn ich aber sage, er verstößt gegen Lehramt, er missachtet die Liturgieordnung und die Eucharistieordnung, die Sakramentenordnung, dann will man das nicht hören. Genau das ist es, was ich so feststellend gesagt habe. Das wird in der nächsten Ausgabe ganz deutlich wieder zum Vorschein kommen. Mein Seelenführer sagte, da wo die Sünde groß, da ist die Gnade übergroß. Und da wo die Gnade übergroß ist, dann ist der Affe garantiert nicht einverstanden, wenn wir uns nicht zurückschrecken lassen, komm Heiliger Geist, nicht zurückschrecken lassen, wenn wir Position beziehen, zum Beispiel zu diesen Statuen, zu diesen Bildern, zu diesen Kreuzen. Dieses Kreuz, wo angeblich halt eben was drin ist, wie gesagt, das hat mir bisher keiner belegt. Es ist alles nur Hörensagen. Selbst die Zeugen, mit denen ich bereits gesprochen habe, kommen nur von Hörensagen. Sie selbst haben nie etwas gesehen. Oder das, was sie gesehen oder gerochen haben, entsprach nicht dessen, was man vermutet hat, dass da drin sind. Zum Beispiel eine Frau erzählt, dass es nach Rosenduft gerochen hat, während der Priester Urin festgestellt hat. Man hat in der letzten Zeit auf unserer Schrift Licht und Finsternis ebenfalls ein Kreuz gesehen, und man hat sich gegen dieses Kreuz erhoben und gesagt, dass das, was ich tue, nicht richtig sein kann, nicht von Gott sein kann, weil nämlich dieses Kreuz auf diesem Büchlein Licht und Finsternis halt eben die Füße falsch hätte. Das heißt, weil der rechte Fuß auf dem linken angenagelt ist, wird damit die Barmherzigkeit Gottes untergraben. Das heißt, Jesus hat sich zuerst den rechten Fuß annageln lassen, um seine Barmherzigkeit unter Beweis zu stellen. Also es gibt Kreuze, da sind die Füße nebeneinander. Es gibt Kreuze, die habe ich gesehen, die sind genau umgekehrt, wie man gesagt hat, dass sie denn sein sollen. Der linke Fuß soll auf dem rechten stehen. Das Problem ist, dass beim kirchlich approbierten Wundenrosenkranz genau das heißt, der rechte Fuß wurde wegen der Barmherzigkeit Gottes auf den linken Fuß genagelt. Alle Kreuze, besonders die Endzeitkreuze, haben genau dieses Bild. Jetzt hat man mir gesagt, dass die Füße gleich aussehen täten wie ein Stierkopf. Also bei aller Fantasie, die man haben kann, das Blut, das vom Leib Christi da vom Korpus herunter strömt im Bild, ich kann da keinen Stierkopf drin erkennen. Auch bei den anderen, ich habe sie mir alle angeschaut und ich habe wirklich in den letzten 2 Jahren ja einige Endzeitkreuze, Passionskreuze gesehen. Komme ich nochmal auf den Kernpunkt zurück. Und das habe ich ja in der nächsten Ausgabe, das heißt, alle wissen, zurzeit ist eine Ausgabe in Druck gegangen, Nummer 59, wo wir dieses Thema halt eben ausweisen, allerdings nicht endgültig alles schreiben, sondern auch ankündigen für die Ausgabe 60. Und die Titelseite habe ich für die Mitglieder bereits im Info gestellt, weil die beiden Aussagen für mich ganz wichtig sind und ich danke hier den helfenden Händen, die mir diese Texte zukommen lassen. Ich zitiere aus der inneren Burg, die innere Burg von Therese von Avila. Das Buch habe ich vorliegen, die Seitennummer kann ich nicht nennen, ich habe versucht es zu finden, aber es war mir nicht möglich. Aber dieses Zitat aus diesem Buch heißt, selbst wenn der Böse ein Bild gemalt hätte, was man ihm auch zutrauen könnte, denn er ist ein guter Maler. Und es wird vor diesem Bild gebetet und gereicht dieses Gebet zur größeren Ehre Gottes, hat das Gebet einen Wert und er hat sich selbst geschadet. Was tun die Menschen vor dem Kreuz? Sie loben und preisen Gott. Sie beten ihn an, Gott, Jesus Christus auf seinem Thron. Sie flehen und verehren die heiligen Wunden Jesu und das kostbare Blut. Sie tun also genau das, was die Kirche lehrt. Ich wiederhole meine anfängliche Aussage, ist der Affe vielleicht so blöd, also dass er eine größere Verehrung Gottes erreichen will, indem er dieses Kreuz halt eben missbraucht? Warum nenne ich den Satan Affen? Auch das möchte ich nochmal unterstreichen und wiederholen. Der Affe verdreht alles. Er macht alles nach. Der Affe macht nichts anderes als nachmachen. Aber er verdreht es. Deswegen haben die satanischen Anhänger, die Gruftis, wie sie alle nennen, ihr kennt die Spatten, die da so in der Welt herumlaufen. Nichts gegen diese Menschen, sind beklagenswerte, bedauerlicherweise Seelen, die unser Gebet bedürfen. Unser Gebet bedürfen. Gib ja nie eine solche Seele auf. Es kostet dir dein ewiges Leben. Sondern bete, das ist Gottes Wille für diese Seelen. Sie tragen ein Kreuz auf den Kopf. Und dieses Satanskreuz, wie es dann heißt, ich habe heute Beispiele gesehen, in Silber, in Gold, in Schwarz, das auf den Kopf aufgehängt wird. Jetzt sage ich immer unseren Leuten, Mensch, schweige bloß, sag nix, denn ich bin erschrocken. In Lourdes gibt es eine Gemeinschaft, die sich um die Kranken nennen, Hospiz, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißen. Die tragen alle ein kopfgedrehtes Kruzifix. Wohlbemerkt, ohne Korpus. Und wisst ihr, ich war erschrocken. Eines der heiligen Zeichen auf den Kopf gestellt. Es war ein Beweis, dass ich von Petrus nichts weiß. Also, das war im Jahre 2000, 1, glaube ich, war das, wo ich das erste Mal in Lourdes gewesen bin. Das ist das Kreuz der Demut. Sagt es ihnen aber bitte nicht. Nicht, dass sie es wegwerfen. Das Kreuz der Demut. Es kommt darauf an, was ich da hineinsehe, welchen Geist ich erflehe. Und selbst wenn sie noch so böse sind, diese bösen Menschen, die von Luzifer benutzt werden, im Kern sind es alles Geschöpfe Gottes, Kinder Gottes, die Jesus und Maria gerettet wissen wollen. Und deswegen sage ich nochmal ganz eindringlich, sagt es ihnen nicht, nicht dass sie es wegtun, sondern segnet sie, weiht sie dem unbefleckten Herzen. Und wenn es auf dem Sterbebett ist, sie gehen nicht verloren. Sie gehen nicht verloren. Die Heiligenverehrung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft. Wir haben vor, wir sind auch bemüht, das eifrig zu tun, die Heiligen täglich in unserer Lesung bzw. Tischgebet zu Mittag zu berücksichtigen. Wir hören uns also die Legenden an oder was halt eben so über den Heiligen gesprochen wird oder was er selbst gesagt hat. Und jetzt bekomme ich eine Legende mit auf den Tisch vom heiligen Christophorus. Da heißt es, eine Legende vom heiligen Christophorus, der immer den Mächtigen gesucht hat, um ihm zu dienen. Da sagte der König, wenn ich den Teufel nenne, höre, mache ich das Kreuzzeichen, um ihm die Macht zu nehmen, mir zu schaden. Wie? Entgegnete Christophorus. Du hast Furcht vor dem Teufel? So ist er mächtiger als du. Ich, der ich glaubte, dem mächtigsten Herrn zu dienen, ich verlasse dich. Und er ging fort. Er wanderte kreuz und quer durch die Welt und suchte den Teufel, um sich ihm zu überliefern. Denn offenbar war der Teufel der Stärkere. Als er einmal durch eine Wüste kam, sah er eine Gestalt von schreckhaftem Aussehen auf sich zukommen. Die Gestalt redete ihn an. Wen suchst du? Ich suche den Herrn Teufel, antwortete Christophorus, der damals noch Reprobus hieß. Denn ich habe sagen hören, dass er im Besitz aller Macht ist. Ich bin es, den du suchst, erwiderte die Gestalt. So trat er in den Dienst des Teufels, gehorchte ihm in allen Stücken und folgte ihm. Eines Tages, als sie zusammen wanderten, sahen sie unvermutet ein Kreuz vor sich. Da machte der Teufel einen Umweg. Was bedeutet das? Fragte Christophorus. Warum meidest du das Kreuz? Der Teufel, der seinen Mann kannte, weigerte die Antwort. Erst nachdem dieser ihn arg bedrängte, gestand der Teufel, dass er das Kreuz fürchte, seitdem Jesus Christus daran gestorben ist. Ach, du hast Furcht? Du bist also nicht der Mächtigste? Leb wohl, ich werde wandern, bis ich Jesus Christus finde. Und er wandte sich vom Teufel ab. Soweit kleine Legende vom heiligen Christophorus. Liebe Brüder und Schwestern, was sagt uns diese kleine Legende oder was die Therese von Avila da uns erzählt hat? Ist der Affe so blöd, so dumm? Ja, ist er. Aber dass er ein Kreuzzeichen macht, dass er fürchtet unter allen Umständen, fürchtet, vor dem die Menschen sich niederknien, beten an den dreifaltigen Gott, verehren Jesus Christus, das kostbare Blut, die Wunden Jesu. Damit erreicht er doch genau das, was Gott will, nämlich ihn größer Verehrung zu schenken. Zeit zu widmen, ihm, den dreifaltigen Gott. Und wer die Wunden Jesu, das kostbare Blut Jesu Christi verehrt und sie hinhält zu Gott, so lehrt es die römisch-katholische Kirche, ja, er empfängt alle Gnaden des Vaters von Jesus im Heiligen Geist, die wir brauchen, um Heilung zu erfahren, um Heil zu erfahren in der Seele. Nein, liebe Brüder und Schwestern, dieses Kreuz kann nicht vom Affen sein, selbst wenn er weiß ich, was da hinein operiert haben soll. Glaube ich nicht, kann ich nicht glauben. Kein Kreuzzeichen in diesem Sinne, das hochgeweiht ist. Und ich wiederhole, unser Priester hat sie alle hochgeweiht. Bereits am 9. Dezember letzten Jahres habe ich beim Frühstück eine Kurzkatechese gehalten über die Verunehrung der heiligen Zeichen. Ich habe auch zwei Aufnahmen in unserem Programmschleifen enthalten. Hat er nicht gegengesprochen. Er hat gesagt, so ist es. Ein heiliges Zeichen bleibt ein heiliges Zeichen. Es kann verunehrt werden, ja, aber es verliert nie seine Gnade bei dem, der sich davor kniet und anbetet. Und wenn da was Böses drin war, Gott hat die Hände über allem. Gott ist der Mächtigste, wie wir gerade vom heiligen Christophorus gehört haben, vor dem der Affe weicht, abhaut, Bogen macht. Wir leben in einer Zeit, wo die heiligen Zeichen tatsächlich verunehrt werden. Ich habe heute versucht, mal auf die alten Schriften, ihr kennt wahrscheinlich die Prozesse, die man geführt hat, um Kreuze aus den öffentlichen Räumen, Schulen etc. zu bannen. Und ich glaube, ihr kennt auch schon unser Gebetsbüchlein im Namen des Vaters. Dort haben wir die Titelseite genau deswegen gewählt, nämlich das Kreuz, das man abgehangen hat. Letztendlich ist nur ein Nagel und die Umrisse des Kreuzes zu sehen. Dem entgegengesetzt habe ich ein heiliges Bild, nämlich wo der Priester die Eucharistie entgegenhält, das Lamm zu sehen ist und auch das Kreuz zu sehen ist. Wenn der Affe es schon nicht geschafft hat, in allen Schulen, öffentlichen Gebäuden dieses Kreuz loszuwerden, man tut ja zurzeit alles dafür und man ist noch lange nicht fertig. Mittlerweile ist es ja so weit, dass also Menschen, die also einen Habit tragen oder einen Schleier tragen, Ordensschwestern, Ordensbrüder, die einen Habit tragen, man im öffentlichen Dienst unverschleiert haben möchte, nicht in ihrer religiösen Tracht sehen möchte. Die aktuellen Entscheidungen gehen zuerst mal dahin, dass zwischen den Moslems und den christlichen Religionen unterschieden wird. Aber ich habe damals schon gesagt, als der Kampf gegen die verschleierte Muslimin losgegangen ist, ich halte es für einen großen Fehler, hier darauf zu bestehen, juristisch, gesetzlich, dass die muslimischen Frauen ihre Verschleierung wegwerfen müssen, also abtun müssen im öffentlichen Leben. Ich halte es für einen großen Fehler. Denn, wie gesagt, es wird ein Bumerang werden, so habe ich es damals gesagt, und wir können es ja auch heute nachvollziehen, dass bereits in Nordrhein-Westfalen öffentliche Schulen dem Verbot erteilt haben, eine Ordensschwester, die ihren Schleier zu tragen. Bei einer Ausweiskontrolle bzw. Herstellung von Ausweisen ist aufgefordert worden, dass die Ordensleute ihren Schleier ablegen, das heißt die Ordensfrauen den Schleier abtun. Entschuldigung, sie verstoßen gegen ihre Gelübde. Klar, heute ist es ja in, das Ordensgewand abzutun, den Schleier runter, in Zivil herumzulaufen. Aber was aus solchen Klöstern zurzeit geworden ist, das können wir ja auch feststellen. Ich habe darüber geschrieben, ja, vom Kloster auf den Irrweg geführt. Das Thema ist noch lange nicht beendet. Es geht ja genau darum, wo wir heute auch drüber sprechen. Ich habe eine Bibelstelle noch gezogen und die möchte ich jetzt vortragen aus der Apostelgeschichte. Es ist Kapitel 11, die Verse 1 bis 18. Da heißt es: Es hörten aber die Apostel und die Brüder in Judäa, dass aber die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Als nun Petrus nach Jerusalem hinaufkam, brachten ihm die aus der Beschneidung ihre Bedenken vor und sagten: Du bist zu Unbeschnittenen gegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus, es ihnen der Reihe nach darzulegen und sprach: Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht, ein herabkommendes Behältnis, das wie ein großes Linnen an den vier Enden niedergelassen wurde vom Himmel, und es kam bis zu mir. Ich blickte hinein, betrachtete es und sah die vierfüßigen Tiere der Erde, die wilden und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Ich hörte auch eine Stimme zu mir sprechen: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber erwiderte: Nie und nimmer, Herr, denn noch nie ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Als Antwort bekam ein zweites Mal eine Stimme vom Himmel: Herr, was Gott rein gemacht hat, sollst du nicht unrein nennen. Dies geschah dreimal, und alles wurde wieder hinaufgezogen in den Himmel. Und siehe, gleich darauf stand vor dem Haus, in dem wir weilten, drei Männer. Sie waren von Caesarea zu mir geschickt. Es sagten mir aber der Geist, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Es gingen mit mir auch diese sechs Brüder, und wir kamen in das Haus des Mannes. Er berichtete, wie er den Engel gesehen habe, der in seinem Haus stand, und sprach: Schicke nach Joppe und lass den Simon mit dem Beinamen Petrus kommen. Der wird Worte zu dir sprechen, durch die das Heil kommen wird für dich und dein ganzes Haus. Als ich nun anfing zu reden, kam der Heilige Geist über sie, so wie erstmals auch über uns. Da gedachte ich des Wortes des Herrn, der da sprach: Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet getauft werden mit Heiligen Geist. Wenn nun Gott ihnen dieselbe Gabe mitteilt wie auch uns, weil sie an den Herrn Jesus Christus glaubten, wieso wäre ich imstande gewesen, Gott eine Schranke zu setzen? Als sie dies hörten, beruhigten sich und priesen Gott und sagten: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr zum Leben verliehen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, das war jetzt sehr umfangreich, aber ich habe genau das darin gesehen und gehört, was ich, glaube ich, hier gerade am Sprechen bin. Was Gott für heilig erklärt, erkläre du nicht für unheilig. Die Priester haben dieses Kruzifix hochheilig eingeweiht. Es gehört Gott. Es ist sein Eigentum. Und wir Menschen sprechen es schlecht, lassen uns animieren, warum auch immer, gegen diese Kreuze und so weiter zu sprechen. Ich habe diese Kreuze wirklich persönlich liebgewonnen. Dazu zählt auch mein persönliches Lebenskreuz, wovon ich seit 2003, dem Sommer, spreche. Ihr wisst, dass zahlreiche Dusolé-Kreuze zum Opfer gefallen sind, aufgrund der Aussagen der Bischöfe und so weiter und so fort. Menschen, die sich radikal an diese Kreuze herangemacht haben, es vernichtet haben. Nicht umsonst habe ich in der aktuellen Ausgabe vom Ritter der Unbefleckten Nummer 59 auf der letzten Seite ausgewiesen, wer ein geweihtes Kreuz zerschlägt, den zerschlägt das Kreuz. Das ist eine schwerwiegende Aussage, aber eine klare Feststellung. Die Menschen, die heilige Sachen bewusst verunehren, und hier sorge ich mich wirklich um Menschen, die gesagt haben, vernichte es, verbrenne es, verbuddel es, zersäge es, die es gemacht haben, haben sehr viel darunter gelitten. Gott hat die Dosolé-Kreuze, die man gewaltmäßig vernichtet hat, zerstört hat, zersägt hat, wiederhergerichtet. Die Menschen, die diese Kreuze haben, haben das Material bekommen, das Geld bekommen, um sie wieder herzurichten. Teilweise in sehr ungewöhnlichen Regionen, wo Menschen eigentlich Angst haben vor allem Möglichen, haben gesagt, nein, wir stehen dazu. Und die letzten Unwetterkatastrophen, besonders in den letzten 2,5 Jahren, die wir durchmachen mussten, haben gezeigt, dass diese Regionen besonders geschützt sind. Unwetter haben regelrecht um Regionen einen Bogen gemacht, dass sich Menschen aufgrund dieser Ereignisse bekehrt haben zum Kreuz, zum dreifaltigen Gott. Es heißt bei dem Passionskreuz, da wo ein steht, dass ein Umkreis von 50 Kilometer geschützt sein soll. Leider habe ich dieses Material nicht bekommen. Ich habe mich bemüht, Näheres über dieses Kreuz, über diese sogenannten Verheißungen zu erfahren. Aber ich kann daran nicht zweifeln. Ich wiederhole, das Barmherzigkeitsbild von Jesus Christus hat eine bestimmte Region beschützt, nämlich ein Haus. Nur, warum soll ich das bezweifeln, dass dieses Bild, eine Region, ein Gebiet, die Größe, die Weite, ist Gott alleine vorbehalten, welches Schutzbereich er da nennt. Das ist nicht okkult, sondern eine Verheißung. Und wenn es hier heißt, wir beten Materie an, also das Kreuz, ja, Entschuldigung, überlegt mal, wie viele Menschen beten irgendwelche Fernsehgerätschaften an, ja, den ganzen Tag hängen sie voll der Flimmerkiste, das ist Materie. Sie hängen an ihrer Bierpulle, an einem Essen und weiß ich an was alles, oder an Menschen und können sie nicht loslassen. Das ist Materie anbeten. Das ist falscher Götzendienst. Aber nicht ein hochheilig geweihtes Kreuz anbeten, es zu tragen, es bei sich zu haben. Wer das nur als Materie bezeichnet, hat etwas nicht verstanden. Nichts gegen die Menschen, die so sprechen. Kann ein Blinder Blinde führen? Ich wiederhole, ich sehe für mich persönlich den Auftrag, hier Flagge zu zeigen. Und ich lade dazu ein, nicht gegen die anderen zu kämpfen. Es reicht, dass wir von ihnen bekämpft werden. Und ich wiederhole, ich wurde in so einer großen mangelnden Liebe von diesen Menschen angegangen. Hass, Zorn, Wut. Alles hat man auf mich ausgegossen. Noch in diesen Tagen habe ich einen Anruf bekommen am Telefon, wo man mich angegangen hat. Und ich weiß, warum. Ich habe mit Liebe reagiert. Und das erwarte ich von euch. Reagiert mit Liebe. Jeder, der so ein solches Kreuz zerschlagen, zersägt oder beziehungsweise zerstückelt hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte dich, bring es in die Beichte. Denn ich wiederhole, ja, viele Unfälle, die anschließend da gewesen sind, könnte es sein, wie Gott es mir in einer Botschaft gesagt hat, für die Verunehrung, die man ihm antut, ziehe ich meinen Schutz, meinen Segen zurück? So ist es. Ich glaube, wir alle haben Gelegenheit, kurz nachzudenken. Viel Angst geht herum. Habe ich ein negatives Zeichen in meinem Haus? Habe ich ein Kreuz, das verflucht ist, verwünscht ist? Nein, ein geweihtes Kreuz ist nicht verwünscht, nicht verflucht, sondern Gottes Segen liegt darauf. Und selbst wenn jemand einen Fluch oder einen Spuk darauf gelegt haben sollte, wer auch immer, dann bring es zum Priester und lass es neu weihen. Aber bitte zerschlage es nicht, zerstöre es nicht, und solltest du sowas getan haben, dann bitte ich dich, bring es in die Beichte, bereue und tue nach deinen Möglichkeiten es wieder gut machen. Ich möchte von einem Zeugnis berichten, das ebenfalls mir angetragen wurde, und es sind alles glaubwürdige Personen, denen ich vertrauen kann, und deswegen erzähle ich es euch, sonst würde ich es gar nicht tun. Eine Frau aus Österreich geht jemand besuchen, und als sie die Wohnung betritt, rief von der Bank, da lag ein Sack, eine Stimme heraus: Nimm mich bitte mit, nimm mich bitte mit. Diese Frau fragte die Eigentümerin: Sag mal, was hast du da in dem Sack da draußen vor der Tür? Die hat gesagt: Nimm mich mit, nimm mich bitte mit. Sie sagte: Du kannst es haben. Als sie zu Hause war, hat sie es geöffnet und findet darin ein zerstörtes Passionskreuz bzw. Kreuz der Endzeit. Sie hat es repariert und bekommt sehr viel Segen. Seitdem hat sie zahlreiche vernichtete Kreuze bekommen, wiederhergestellt und verbreitet, verschenkt. Die Menschen, denen ich begegnet bin, die solche Kreuze haben, haben von Segen und Gnade gesprochen. Angst bekamen sie, als man über dieses Kreuz ganz schlecht gesprochen hat. Ich nenne es suggestive Manipulation, ein schweres Wort für eine ganz gefährliche Sache. Ich habe mit suggestiver Manipulation bereits seit den 90er Jahren zu tun. Das Wort, das ich ausspreche, kann töten. Ehrlich, es kann Menschen töten. In der Seele, im Herz. Einige nehmen sich das Leben, weil sie mit dem zugesprochenen Wort nicht mehr leben können. Ich habe mein Leben lang vor diesem Kreuz gebetet und jetzt ist da was Schlechtes drin. Der Placebo-Effekt, Pater Clemens sprach davon, kann man so oder so auslegen. Es gibt Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen, die eigentlich nur Zucker sind, aber nach Medikamente aussehen, und sie werden gesund. Genau das funktioniert auch umgekehrt. Wenn ich ein Wort jemand zuspreche im positiven Sinne, dann kann er Heilung erfahren. Ich wiederhole, Pater Clemens Pilar hat auf seinen Vorträgen genau davon gesprochen, dass er durch ein zugesprochenes Wort geheilt war. Jesus hat aufgrund des Zuspruches diese Menschen geheilt. Dein Glaube hat dir geholfen, deine Bekehrung hat dir geholfen. Weil du glaubst, bist du gesund, und zwar für immer. Wenn ich jetzt es umgekehrt mache und einem Menschen einen Fluch, eine Verwünschung zuspreche und ich nicht fest in meinem Glauben bin, dann wird es seine Konsequenzen zeigen. Ich komme in Angst, ich traue mich nicht mehr vor diesem Kreuz zu beten, ja, ich hänge es ab und vernichte es, wie es ja zahlreiche Menschen getan haben. Aus Angst, sie könnten etwas Schlechtes haben. Eine Person, so wird hier berichtet, ich lese es wortwörtlich vor, hatte genau mit diesem zu tun. Man hat dieses Kreuz vernichten wollen. Mal gucken, wo das war. Genau hier ist es. Heiliger Geist, doch nicht. Eine Frau hat dieses Kreuz vernichten wollen und bei dieser Aktion ist sie so unglücklich gestürzt, dass sie ums Leben gekommen ist. Wem hat man zugeschrieben? Dieses Kreuz. Eine Verquickung von zahlreichen Umständen, Zufällen in Anführungszeichen, hat dazu gefügt, dass dieses Kreuz halt eben seiner Vernichtung preisgegeben wurde. Aber es hat ein Menschenleben gekostet. War es jetzt Satan, der diese Frau hat darin gehindert, dieses Kreuz zu vernichten? Nein. Diese Frau ist so unglücklich gestürzt, sie war dabei, ein Kreuz zu vernichten, dass es ihr keinen Schutz, keinen Segen geben konnte. So kann man das auch interpretieren. Man sagte mir, als ich von dem Kreuz, das vom Tisch gefallen ist und zerstörte, man könnte es anders interpretieren. Vielleicht hat Gott gewollt, dass wir vor diesem Kreuz nicht beten. Ist eine Überlegungssache, dass vielleicht deswegen dieses Kreuz zerstört wurde. Aber warum war so schnell ein neues da? Dann hätte Gott doch auch verhindert, dass dieses Kreuz sich zerstört. Also glaube ich eher, dass es so gekommen ist. Ja, Gott wollte, dass ich sehe, dass in diesem Kreuz nichts drin ist, weil hätte es diese Aktion nicht gegeben, es hätte da gestanden und die Leute hätten sich aufgeregt, ich hätte vielleicht Angst bekommen, ja vielleicht ist da doch was drin und hätte gar nicht meinen Geist, den Geist Gottes, zur Entfaltung kommen lassen können. So konnte ich mit Sicherheit sagen, da ist nichts drin und den Rest klären wir nach dem Gebetstreffen. Wie gesagt, die Person konnte es nicht abhaben und hat rebelliert, wie auch die Natur, die ganze Natur. Ihr müsst euch vorstellen, es war ein so chaotisches Wetter anschließend, nachdem wir viel Segen gebracht haben. Da war jemand stinkesauer. War Gott stinkesauer? Nein, Gott arbeitet so nicht. Stellt euch vor, und das, liebe Brüder, sollte uns immer als Überschrift gelten, wenn es heißt, dieses oder jenes ist nicht von Gott. Wie arbeitet Gott? Gott hat uns Zeichen gegeben. Erinnert euch an Mose, der diese Schlange machen sollte an der Fahnenstange. Wie es im Evangelium heißt oder in diesem Bücher Mose heißt, wenn die Leute darauf schauen, werden sie geheilt werden. Sie werden nicht von dem Schlangenbiss sterben. Und so kam es dann auch. Ich schaue in diesem Kreuz, Entschuldigung, in diese Fahnenstange mit der Schlange, schauen wir und die ganze Kirche schaut darin, die Ankündigung des kommenden Kreuzes, nämlich auf den sie durchbohrt haben. Das Kreuz ist der Thron Gottes, Jesu Christi. Mein Eifer geht mit mir durch, wenn ihr wüsstet, wie ich hier am Glühen bin. Diese Zeichen, die Gott uns schenkt, wenn wir ihnen Schlechtes hineinreden, dann wird diese Schlechte, diese Verwünschung, diese Verfluchung mich treffen, der sie ausgesprochen hat. Wenn ich aber es jemandem Böses zuspreche und ich stehe unter dem Schutz Gottes, ich tue, was Gott sagt, lebe diese fünf Edelsteine, Gehorsam, Wahrheit, Einheit mit Gott und der Kirche, Demut und Liebe, dann trifft mich dieser Fluch nicht, sondern den, der es ausspricht. Gott hat im Buch Genesis Abraham gesagt, alle, die dich segnen werden, werde auch ich segnen. Und alle, die dich verfluchen, sie werden verflucht sein auf ewig. Überlegt. Lasst euch also nichts einreden von Flüchen oder so. Vertraut auf die Mutterkirche. Wenn du ein Kreuz hast oder eine Figur hast oder einen Rosenkranz oder Bilder hast, wo es heißt, dass es negativ sein soll, bring es dem Priester, er möge den Exorzismus drüber beten notfalls, er möge es neu weihen, dann gehört es Gott. Nichts Negatives ist dran, drin, drum, kann passieren. Nichts. Suggestiv manipuliert kann natürlich vieles passieren durch meine Angst. Ich habe die Gabe, hin und wieder Katastrophen vorauszusehen, so Kurzzeitsachen. Ich sehe, wenn eine Tasse, also es ist nichts Besonderes, das siehst du wahrscheinlich auch, wenn eine Tasse nicht ganz auf den Tisch steht oder ein Teller, ein Topf etc., ich sehe ihn schon stürzen. Aber stürzt dieser Topf, diese Tasse, dieser Teller tatsächlich? Vielleicht stürzt er gerade in diesem Moment, weil ich danach greifen will, um ihn zu schützen, dass er nicht runterfällt, mache eine unglückliche Bewegung und er fällt runter. Also habe ich in meiner falschen Angst diese Katastrophe erst verursacht. Wenn ich heilige Zeichen vernichte, bringt mir das keinen Segen. Ob das bewusst ist oder unbewusst, so wie aus den Beichtkindern zu erzählen, wie sie selbst erzählt haben, kann ich das unterstreichen. Sie haben erst Befreiung bekommen von ihrem Leiden, das sie in dem Moment hatten oder für lange Zeit hatten, als sie mit einem Priester darüber sprachen, der dies wieder gut gemacht hat, nämlich indem er diesen Mann diese Beichte abgenommen hat, gesegnet hat und aufgetragen hat, tu wieder gut, so wie du kannst. Dann waren diese Personen befreit von diesen Ängsten, von diesen diabolischen Angriffen. Nach der nächsten Liedeinspielung habe ich dann das nächste Thema. Ich möchte euch einladen, den König der Liebe ganz fest jetzt in euer Herz zu schließen.